Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. In der heutigen Sommerfolge dreht sich alles um das Thema Musik. Mit dabei sind unsere Gäste und Gästinnen aus dem vergangenen Jahr.
Lisa,
Marco Pogo, Roman,
Markus Wiebusch und Sascha Matzen.
Hallo Lisa.
Also Musik war tatsächlich immer an erster Stelle. Ich habe als Kind sehr früh gewusst, dass ich das machen möchte. Stichwort Berufswahl Popstar. Ich war aber tatsächlich immer eher ein bisschen, wahrscheinlich auch durch meine Eltern, ein bisschen mehr der auf Nummer sicher gehen Typ. Und meine Eltern haben mich in meinen Träumen auch immer voll unterstützt, aber haben trotzdem gesagt, mach trotzdem eine Ausbildung, geh den Safe Way und schau einfach, dass du irgendwas hast, auf das du zurückfallen kannst. Ich habe dann nach der Matura erst einmal überhaupt keinen Plan gehabt, was ich überhaupt machen soll, weil irgendwie ein Musikstudium, Musikuni war sehr, 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 sehr weit entfernt von mir, auch wie diszipliniert ich meine Instrumente gespielt habe, ganz abgesehen von den Genres, in denen ich mich eigentlich bewegt habe. Und habe dann angefangen, Englisch zu studieren, also English and American Studies, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Habe aber parallel entdeckt, dass die Deutsche Bob einen Ausbildungsgang anbietet, der sich nennt Singer-Songwriter, und habe mir gedacht, das ist es, da muss ich hin. Und habe da tatsächlich ein bisschen meine Stimme gefunden. Ich habe einen Vocal Coach gehabt, die mir sehr, sehr viel geholfen hat, die mein Selbstwertgefühl sehr viel gestärkt hat und die voll darauf geachtet hat, dass man eben seinen individuellen Weg findet und rein auch gesangstechnisch, dass du nicht abkupferst von den Stars, die du gerne hörst. Und das passiert sehr schnell, wenn man eben so Inspirationen hat. Hust, Hayley Williams, hust. Genau, das war halt dann nur so ein Teilweg. Und ich habe eben gemerkt, dass mir das Englischstudium überhaupt nicht taugt und habe überlegt, was ich stattdessen für einen Ausbildungsgang machen kann. Und mir war irgendwie bewusst, es muss was Künstlerisches sein, und bin dann über Theater, Film und Medienwissenschaft gestolpert und habe das dann studiert, habe aber tatsächlich nebenbei immer irgendwie andere Dinge gemacht und habe auch ein bisschen lang gebraucht fürs Studium. Also ich glaube, ich war eins übers Toleranzsemester draußen oder so. Und ich habe mich lustigerweise eher immer so als Film und Fernseh, also Film und Serien affin gesehen und habe gedacht, dass ich da vielleicht irgendwann dann einen beruflichen Weg einschlagen werde, und habe dann ganz unverhofft nach Beendigung meines Studiums in einer Studiengruppe auf Facebook entdeckt, dass eine Regiehospitanz gesucht wurde. Für das Theater der Jugend war das damals. Fun Fact, ich habe damals dem Max geschrieben, ob er weiß, was eine Regiehospitanz ist. Und er hat mir das dann kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob er das noch weiß. Ich habe das dann einfach auf gut Glück gemacht und bin zu dem Bewerbungsgespräch gegangen. Und aus irgendeinem Grund haben mich die genommen. Ja, und ich habe dort angefangen, an dieser Produktion zu arbeiten, und ich habe gemerkt, dass ich angekommen bin irgendwie. Also das auf der Bühne stehen wollen, das habe ich natürlich schon, aber tatsächlich ausschließlich im Musikalischen. Also es gibt für mich auch nichts Schlimmeres, als irgendeine Präsentation vor Menschen halten zu müssen oder so. Oder auch bei einem Konzert zwischen den Songs was sagen zu müssen. Das ist schwierig. Ich glaube, ich kann mich dann einfach hinter der Musik ganz gut verstecken irgendwie, oder da einfach Schutz, verstecken ist der falsche Begriff, aber Schutz suchen ein bisschen. Also es ist natürlich das, was man geschaffen hat, was man präsentieren will, und dann glaube ich auch sich selbst als Schaffende, als präsentierende Person. Wie gesagt, mit großen Reden kann man mich jagen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das eben gefunden habe, dass es mehr als eine Sache gibt, die einen erfüllt und die einem Spaß macht. Und ich glaube nicht, dass ich das aufgeben möchte. Ich meine, ich glaube, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, wenn ich mir mal die Frage stellen muss, weil natürlich ist Musik der ganz, ganz große Traum und die ganz große Leidenschaft. Aber im Zweifelsfall überlege ich es mir dann, wenn es kommt.
Hallo Marco.
Das Problem ist, wenn ich mal mit irgendwas anfange, dann höre ich halt nicht auf. Damit meine ich jetzt nicht den Bierkonsum, sondern das geht halt dann immer bis zum Ende, ja. Stichwort Bierpartei, ja. Da hätte ich auch irgendwann einmal gemütlich 2018 sagen können, okay, es war lustig, ja. Passt schon. Aber das, so bin ich halt nicht, ja. Der Mediziner würde dem Marco raten, fahr mal auf Urlaub. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut so austariert für mich persönlich, wie ich meinen Tag gestalte. Und ja, solange es Spaß macht, es ist, glaube ich, bei allem so im Leben, wenn du da Gaudi dabei hast, dann geht's, dann gibt er das so viel zurück. Ja. Zach wird's einfach nur, wenn du keinen Spaß mehr hast. Und das ist halt, glaube ich, nicht nur, wenn du als Künstler tätig bist, sondern so ganz generell, ja, wenn du hackeln gehst und es geht am Arsch. Entschuldigung.
Sonst darf man das.
Darf man, ja, okay. Das ist ein Podcast. Dann muss man vielleicht irgendwie was ändern. So eine ganz blöde Lebensweise, die ich da jetzt schon zu Beginn dieses Podcasts einstreue. Für mich sind Künstler so Leute, die halt wirklich, für mich klingt das immer so, wie man lebt in seiner eigenen Künstlerwelt. Und eigentlich bin ich eigentlich ziemlich ja Rationalist. Ich habe meine Mitarbeiter, für die habe ich Verantwortung und es ist wirklich nach Plan, obwohl ich eigentlich kein Planmensch bin. Ja, ich schreibe keine To-Do-Listen, ich habe überhaupt eigentlich ganz wenig Struktur, auch wenn alles sehr strukturiert wirkt, laviere ich mich da so durch. Und für mich ist so Künstler einer, der extrem viel Freigeist. So, das bin ich eigentlich gar nicht. Deswegen, und wenn einer von sich selber sagt, ich bin Künstler, das packe ich eigentlich gar nicht. Was lustig ist jetzt im Konkreten, weil ich jetzt erst beginne, meine ganzen Welten, die wir da vorher angesprochen haben, irgendwie so auch zu strukturieren und einmal runterzuschreiben, was sind so meine das beginnt bei Plattformen, Arbeitsweisen, bis hin zu, hey, ich mache ein Label und das stelle ich in den Shop und verkaufe es. Ja. Welche Schritte sind dazu notwendig? Und das hat sich bis jetzt einfach nur in meinem Schädel abgespielt. Ja. Und habe das noch nie irgendwie strukturiert runtergeschrieben. Ja. Also bin schon rational denkend, aber auch halt fürchterlich unorganisiert fast. Ja. Naja, das muss man auch lernen. Das ist vielleicht eine Alterserscheinung. Ja. Es ist vom kreativen Prozess her, ins Buchschreiben bin ich draufgekommen, so wie Musik machen. Es ist ein Kapitel, ist quasi ein Song. Und da hast du zuerst eine Idee und dann fetzt das mal hin und dann lass das mal ein bisschen sacken und dann gehst nochmal drüber, dann verwirfst du alles, weil du glaubst, es ist scheiße, dabei ist es gar nicht so scheiße. Dann zeigst du es mal wem und die sagen, so wie Musik machen. Also den Prozess war ich gewohnt. Es war nur das Handwerk war ein bisschen anders. Wenn man sich was einbildet, dann geht's auch. Ich glaube, das ist so das, was man mitnehmen kann. Und dass man auch Bücher schreiben kann, wenn man glaubt, es geht. Und dass man singen kann, wenn man glaubt, es geht. Wenn es nicht gut wird, dann hast du es wenigstens gemacht. Ich glaube so, das ist mein Credo und dass man alles machen kann. Das ist, man hat auch nur das eine Leben und man soll es halt irgendwie so anstellen, dass das möglichst konstruktiv, konsequent durchzogen wird.
Und ich finde, was man von dir unbedingt lernen kann, ist Höflichkeit. Mhm. Ich kenne keinen Menschen, der so höflich ist wie du.
Wirklich?
Immer auf E-Mails ein Danke antwortet, immer das Telefon abhebt oder gleich zurückruft. Und ich glaube, in deinem Leben gibt es wichtigere Dinge als das immer. Und ich finde, es ist echt toll, wenn man das trotzdem beibehält. Und
wow, das ist ein Riesenlob. Danke.
Ist auch wahr.
Wow. Obwohl ich so ein Rüpel bin. Tatsächlich, das bedeutet mir sehr viel, weil das habe ich so noch nie gehört, dass das irgendwie bei mich gesagt hat, dass ich so höflich bin. Ja, gute Kinderstuben gehabt.
Ja.
Daheim, seinerzeit in Semmering. Ich glaube, es ist einfach, man muss mit Konventionen brechen. Das wird schon irgendwie gehen, denke ich mal. Alles kann man lernen, solange man höflich ist. Danke nochmal für das nette Kompliment. Kann man auch immer sich da irgendwie reinleben, jetzt wenn es zum Beispiel um die Politik geht. Bin halt einfach unkonventionell, glaube ich, und fahre rein. Und ich tut's auch alle. Ich finde dieses Gesitze, es geht mir fürchterlich am Sack. Da muss man halt einfach reingrätschen. Und das geht dann schon irgendwie. Das ist so immer das Herz auf der Zunge gehabt und unkonventionell, also auch wie ich im Krankenhaus kackelt habe, das war immer schon so, ob das jetzt der Herr Primarius, höflich natürlich, ja, aber auch so, das ist halt meine Ausdrucksweise und so rede ich halt mit denen und dann sage ich das auch und sage halt auch im Fernsehen Arsch, wenn ich was Arsch finde, weil ich finde, es gibt schlimmere Worte als Arsch, ja, und das ist nichts kann man treffender formulieren, wenn man halt auch manchmal Scheiße sagt, ja. Solange du es nicht vor kleinen Kindern sagst, ist ja okay. Also Herz auf der Zunge und einfach mal losstarten. Ich glaube, das ist so ganz generell, das sollte man öfter machen. Ja. Das Leben kann relativ kurz sein und da will ich mich nicht mit Konventionen wie Siezen. Ich finde das auf Twitter auch so schlimm, dass sich alle siezen. Da diskutieren sie mit, das Profilbild ist eine Katze, ja. die verändere ich dann meinen richtigen Namen und da soll ich den siezen. Entschuldigung, ich sieze auch keinen Hund. Ja. So. Na, Wahnsinn. Eine gute Idee, eine wirklich der erste Funken einer lustigen Idee, die mir einfällt. Und da muss ich es gar nicht ausgeführt haben, sondern nur so, fuck, wie geil wäre das zum Beispiel jetzt. Der Weg dorthin ist meist Arbeit, aber das allein der Gedanke und das erste so, oh, das wäre so geil. Das bringt mich wirklich dann zum Lachen und dann renne ich auch aus meinem Zimmer raus und sage, ja, wir müssen, Achtung, alle lassen alles verliegen. Wir müssen das jetzt so machen. Und dann meist an der Reaktion oder den Blicken kann ich dann erst wirklich erkennen, wie schwachsinnig die Idee ist. Und je skeptischer die Blicke sind, desto mehr bin ich bestätigt, das ist eine super Idee. Natürlich bin ich halt so hyperexponiert, ja. Und wenn ich da rausgehe und zur U-Bahn gehe und einfach nur ich sein mag oder einsteigen, dann geht's halt nicht mehr zu trennen, ja. Das ist halt so ein bisschen der Preis, den man zahlt für gute Sachen. Aber ja, das ist schon mutig und das sagen wir jetzt auch viele schon so, hey, vor allem diese jetzt sich als Impfer derart zu exponieren, ist, war ich selber überrascht, wie arg es dann letzten Endes war. Nicht nur die Anfeindungen, sondern auch die mediale Berichterstattung drüber. Ich meine, gestern ist der Ludwig ist gesessen und hat bei der Pressekonferenz gesagt, ja, wir machen auch gute Aktionen und zum Beispiel in der Arena Wien. Ich dachte, ja, hey, Kollege, jetzt pass mal auf, du bist nett, du hast gesessen. Also es ist natürlich schon exponiert alles und das ist halt Sache, kannst halt nicht mehr so frei, natürlich kannst du frei alles machen, ja, aber musst halt immer damit rechnen, dass du irgendwie, dass nicht wo sitzt und einfach du sein kannst in einem Beisel, sondern, also natürlich kann ich schon ich sein, weil ich kein Problem damit habe, ich zu sein, aber daneben die Schweiß halt, wer es bist, ja, das ist halt jetzt so. Das ist Story of my life, ein bisschen auch das chronische Unterschätzen meiner Person, das mit dem kokettiere ich und mit dem spiele ich auch und das ist auch okay, ich habe auch selbst nie, und das müssen wir glauben, auch alle, die zuhören, ich bin nie an die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, ich bin Arzt. Never. Habe ich nicht gemacht. Dass natürlich alles, was ich jetzt sage, irgendwie, das wird nochmal spezieller beleuchtet, ja. Da muss man halt nur, also ich passe halt auf, was ich sage und das ist insofern schade, weil jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne und so habe ich begonnen, Musik zu machen und meine Kommunikation aufzubauen, indem ich halt einfach überhaupt keine Tabus kannte und augenblicklich genau das gesagt habe, was mir in den Schädel gefahren ist. Und das war das Spannende. Mhm. Und das darf man sich aber nicht, das darf man nicht verlieren und das darf man sich nicht nehmen lassen. Also ich fahre halt so einen Spagat zwischen, was darf ich sagen, was kann ich sagen, was sollte ich nicht sagen, was sollte ich sagen im richtigen Moment. Weil ich halt weiß, dass die Worte sind dann relativ, also sind gleich mal gesagt und ich kann es halt, und das ist wiederum spannend, gekonnt einsetzen, ja. Weil es halt schon, kann er abschätzen, so, okay, ja, sag jetzt sowas wie, die sind alle angerannt im Fernsehen und dann erreiche ich genau die damit, weil die dann schreiben es drüber so, hey, der hat das gesagt. Also man kann auch gut damit spielen.
Hallo, grüß dich, Roman.
Warum im Dialekt singen? Ich habe vorher zu Beginn mit meiner ersten Band Englisch gesungen und wenn ein Niederösterreicher Englisch singt, hört man das halt. Habe das lange nicht wahrhaben wollen, bin dann aber irgendwann draufgekommen, dass das einfach nicht meins ist. Habe es dann kurz Hochdeutsch probiert. Das geht so recht und schlecht. Also ich bringe es schon zusammen. Und das passt da, aber da fühle ich mich selber nicht wohl. Das geht sich für mich nicht aus. Und dann bin ich auf einer Firmenfeier, glaube ich, gestanden und habe irgendein Lied gespielt, irgendein Austropop-Hit, ich weiß es nicht mehr. Und zuerst waren wir so mehr im Hintergrund und plötzlich drehen sie alle her zu uns, singen mit und das ist eine Mörderstimmung. Und ich denke mir, ich Trottel, ist mir das die letzten Jahre nie aufgefallen. Ich muss doch, wenn ich da bei mir auftreten will, einfach so singen, wie ich rede. Das war so wie Schuppen von den Augen. Und zwei Wochen später habe ich die ersten zwei Lieder geschrieben gehabt und weitere zwei Wochen später habe ich den Kontakt zum Gitarristen von Robbie Williams gehabt und irgendwie sind auf einmal die Türen aufgegangen, dass ich mir gedacht habe, das gibt's nicht. Aber offensichtlich, wenn man seinem Gefühl folgt, hat das mehr Wirkung, als man glaubt. Es gibt Momente, da setze ich mich hin mit meinem Reimlexikon und schaue jetzt so, welches Wort passt jetzt auf was auch immer. Das kann auch lustig sein und passen, aber viel besser ist, wenn das einfach da ist und ich denke mir, woher kommt der Gedanke? Das ist viel spannender. Das ist immer irgendwas Aktuelles in Wahrheit. Meine Lieder sind, das erzähle ich eigentlich meistens, der Kern der Geschichte ist aus irgendeiner wahren Begebenheit und der Rest wird dann halt drumherum erfunden. Das heißt, ich bin wie, halt ich sage ganzen Tag auf, was so passiert und was ich lese und mit wem ich rede und so und die besten Szenen speichere ich dann auch und baue dann ein Lied drum. Deswegen sage ich immer, passt auf, was mit mir redet, so vielleicht isoliert. Bei den eigenen Sachen bist du automatisch ein bisschen nervöser, weil du immer denkst, wie kommt das jetzt an? Taugt das den Leuten? Und es ist bei mir eine positive Anspannung, würde ich sagen. Also nervös ist ja auch so negativ behaftet. Es ist einfach dieses Vorfreude gemischt mit, okay, ich weiß nicht, wie es wird. Und das alles vermischt in so einem gefährlichen Adrenalin-Cocktail. Und das die aber dann halt liefern lässt, damit es leibend wird. Also das braucht man. Und ist ja gesund, glaube ich. Bis zu einem gewissen Grad. Wenn man Deutsch singt und einen Popsong hat, jetzt einen instrumentalen Popsong, und ich singe da einen deutschen Text drauf, klingt das extrem schnell nach Schlager. Sobald ich einen englischen Text drauf singe, klingt es nach Worldhit. Jetzt übertrieben formuliert. Das ist beim Hochdeutschen noch gefährlicher als im Dialekt. Aber da kann man sich halt dadurch helfen, dass man nicht immer den gleichen Schlagzeugbeat verwendet, der halt von vorn bis hinten gleich durchgeht. Das macht schon ein bisschen einen Unterschied. Und, das haben wir wieder bei meinem Steckenpferd, eben beim Text. Wenn der Text nicht so sauseicht ist und so vorhersehbar, dann ist es auch klar, mal nicht mehr Schlager. Meine Botschaft. Also erstens, lokale Künstler unterstützen oder die, die man kennt oder die ist halt nicht noch nicht die Kohle übers Radio und sonst wie verdienen, die zu unterstützen, das hilft der Zukunft. Und ist nachhaltig, weil Zukunft ohne Musik ist einfach beschissen. Beziehungsweise gibt's die, kannst du nicht geben. Von dem her, lokale Musik unterstützen, Nummer eins. Nummer zwei, das ist mir immer so eine Herzensangelegenheit in dieser jetzigen Situation, wo du echt siehst, dass sich die Leute innerfamiliär wegen dem Scheißdreck zerstreiten, entspannt sich ein bisschen, tut ein bisschen mehr schmusen, und wieder mehr aufeinander zugehen, nicht überall diese verhärteten Fronten, das tut so weh innerlich, wenn man das mit anschaut. Alter, der Virus ist irgendwann wieder weg, aber, oder sagt man das Virus? Aber verstehe, sollte man es nachher auch wieder. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich das bei jeder Gelegenheit wo anbringe, weil das hat ja keinen Sinn, sich wegen sowas zum Zerstreiten. Danke.
Hallo und grüß dich, Markus Wiebusch.
Also ich habe 93 für mich selber ja auch vollkommen überraschend so mit dem ersten Battle Live einfach so eine Art Durchbruch erreicht und hatte dann die Möglichkeit, also in Deutschland zu touren, wann immer ich will, weil die Platte so erfolgreich wurde. Und das haben sie ja zum Teil da schon so Szenarien abgespielt, dass Fans so zum Soundcheck gekommen sind, um das zu sehen. Und das ist halt schon, seitdem kenne ich das, Fans zu haben, und seitdem kenne ich das auch, den Druck zu haben, dass man halt auch enttäuscht. Das muss man ganz klar sagen. Und als ich Battle Live aufgelöst habe 99 und Kettler gegründet habe, dann muss ich euch ja nicht erzählen, dass das für super viele Fans von Battle Live eine riesen Enttäuschung war. Aber in letzter Konsequenz, das ist mir vollkommen egal. Weil jetzt in letzter Konsequenz muss ich nur meinem eigenen Kompass folgen und daran das machen, woran ich glaube. Und wenn ich jetzt sehr politische wieder texte, dann ist mir jetzt egal, ob die Leute, die lieber Balu hören wollen, enttäuscht sind. Und wenn ich jetzt beim nächsten Album wieder sehr, sehr, sehr gefühlig werde, dann ist es mir egal, weil die Leute das nächste Sommer 89 erwarten. Es geht in letzter Konsequenz, bin ich, denke ich, da nur an meinen eigenen Kompass und an meinen eigenen Maßstäben, was für Musik oder wie kreativ ich sein möchte. Und das ist vielleicht sogar das, was ich vom Punk gelernt habe auch, dass es einem egal ist. Viele Künstler haben das Herz auf dem rechten Fleck und haben die richtige Einstellung. Nur das in schlaue, tolle Texte oder Songs zu gießen, ist manchmal ganz schön schwer. Gerade weil, also ich will auf keinen Fall den nächsten Nazis-Raussong hören, weil das langweilt alle, mich auch alle. So, also man muss sich schon sehr, sehr, sehr anstrengen, um politisch relevante Texte zu machen, die einen emotionalisieren, die einen mitnehmen, die einen aufrütteln vielleicht sogar. Und das kann man nicht von jedem Künstler erwarten. Die das können, da freue ich mich natürlich einen Ast ab, wenn die das schaffen. Aber es können nicht alle. Das muss ich leider sagen. Und die Erfahrung habe ich in den letzten 30 Jahren, seit ich Musik und Texte mache, so häufig gemacht, dass man auch manchmal auch so ein bisschen gelangweilt ist von politischen Songs, weil sie dann einfach nur noch so eine Art Gesinnungsrock sind, der sich und seine eigenen Geilheit zur Schau stellt. Und das finde ich auch lame. In der allgemeinen Wahrnehmung habe ich, glaube ich, das Problem, dass wir immer so als so ernste Band wahrgenommen werden. Und das stört mich natürlich noch ein bisschen, weil wir versuchen, also gerade so bestimmte Songs, die verarbeiten ja auch ganz klar mit Humor, wie zum Beispiel Song Rettung oder so, wo man einfach Bilder produziert, die so völlig over the edge sind und dass man halt da halt die Sache mit Humor auch sehen kann. Aber wie gesagt, übertrieben lustig, finde ich, steht uns nicht so gut zu Gesicht. Dafür sind dann andere zuständig, aber ich glaube, wir sind nicht so ernst, wie man uns zuschreibt, wie ernst. Bis eine Zeile auf Papier kommt, habe ich sie schon im Kopf zu sehr durchdacht, als dass ich dann so lustig darüber überrascht bin oder darüber nachdenke, oh, guck mal, was habe ich denn dabei gedacht? Natürlich, manchmal bin ich aber schon, dass ich, wenn ich so eine Over-the-Edge-Zeile mal so raushaue, freue ich mich so, natürlich innerlich so ein bisschen, aber lach jetzt nicht laut los, aber bin so am Schmunzeln, dass die Zeile hat jetzt auch mal Platz. So. Und dann, da bin ich dann halt, das ist mir dann auch egal, alles. Und das finde ich dann gut. Das ist das Gute am Humor, ist ja, dass das leicht archaische, anarchistische, dass man halt sich das jetzt auch mal traut, irgendwie so einfach so ein bisschen over the edge zu denken. Das finde ich gut. Kommt nicht so häufig vor, das muss man aber auch sagen. Ich wundere mich ja selber darüber, dass so ein Song wie Der Tag wird kommen nicht schon vorher geschrieben wurde, über dieses Tabu, dass Fußball und Homosexualität irgendwie nichts miteinander zu tun haben dürfen. Aber wenn ich dann halt auf die Idee komme, dann wundere ich mich, dass das noch keiner gesungen hat. Und dann bin ich natürlich, geil, das hat noch keiner gesungen, jetzt bin ich. Ich bin schon sehr stark auf der Suche nach Texten, die noch nie jemand geschrieben hat. Also ganz besonders, und damit meine ich nicht nur Der Tag wird kommen, ich finde ja auch so ein Song wie Rettung, so ein Liebeslied, was sehr stark damit sich auseinandersetzt, dass man halt da ist und unwürdige Situationen aushält, das ist, den hat in der Form auch noch keiner geschrieben. Und das ist halt immer meine Suche oder meine Inspiration oder mein Wunsch als Texter nach all den Jahren auch, was zu machen, wo die Leute denken, so ja, okay, das ist eine kraftvolle Idee als Texter, habe ich so noch nicht gehört, das finde ich gut. So, das, ich will mich halt ums Verdenken auch nicht wiederholen oder irgendwas machen, was ein anderer schon gemacht hat. Das ist halt mein Anspruch. Aber man muss locker bleiben und man muss sich weiter mit guten Ideen umgeben. Und gute Ideen heißt, dass man viel liest, dass man sich Filme anguckt, Serien anguckt, dass man ins Theater geht, dass man ins Museum geht, dass man sich viel mit anderer Kultur umgibt und locker bleibt und dann kommt es hoffentlich wieder. Als Künstler muss man auch Sachen erleben, wie zum Beispiel unterwegs sein, auf Reisen sein, irgendwie in andere Settings reinkommen, woanders hinfahren, um da Sachen aufzunehmen oder so. Das war ja für uns Musiker jetzt gar nicht dran zu denken. Wir hatten ja genauso Lockdown. Und nur weil ich zu Hause sitze im Lockdown und angeblich nichts zu tun habe, heißt das noch lange nicht, dass die kreativen Ideen nur so aus mir rausspudeln. Also so funktioniert es ja auch nicht. Also für uns war das, also ich kenne ganz viele Musiker, für die war das ganz schön, auch ganz schön belastend, dass man nichts erleben kann, so, dass man nicht raus kann, dass man nicht mit Freunden oder wenn nur so ganz begrenzt sich treffen und austauschen kann und keine Kultur hat im Grunde genommen, also kein Kino, kein Theater, dass man nur so auf Netflix oder Streaming-Kanäle angewiesen war. Also es ist jetzt für uns, für mich auf jeden Fall jetzt nicht so gewesen, dass ich, oh guck mal, ich habe 1,5 Jahre Lockdown, ich habe ja richtig Zeit, jetzt schreibe ich mal schön Songs. Dass man jetzt, wenn die Pandemie bald vorbei ist, dass man halt die Kultur, die dann da sein wird, dass man die auch mal so wertschätzt, als wenn sie mal bald wieder weg wäre. Dass man halt so Konzerte und kleine Konzerte, große Konzerte, Theater, Kino, dass man das alles auch mal zu schätzen weiß, weil mich hat das schon ganz schön belastet, dass man halt so diese Zusammenkommen mit anderen Leuten, um Kultur aufzunehmen im Kino, im Theater, im Konzert, dass man das nicht hat. Und wenn man es dann wieder hat, dass man das dann halt auch nicht selbstverständlich nimmt, sondern ja, das ist halt was Tolles.
Hallo Sascha.
Den Anfang zu finden, das ist unmöglich. Und Regeln oder irgendwas haben wir uns nie überlegt oder uns selbst auferlegt. Haben wir wirklich konsequent nie gemacht. Wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten und nie das gemacht, was irgendjemand hören wollte oder auch von uns hören wollte. Das ist alles passiert in vielen kleinen Prozessen. Also wir hatten schon immer Bands. Zuerst natürlich meine großen Brüder, einfach weil ich zu klein war und auch noch zu wenig konnte. Aber wir haben Musikschule, wir haben in jungen Jahren bei Jung Musizieren mitgemacht, recht erfolgreich. Was ganz wichtig war für uns, war das Percussion Ensemble, wo wir alle drei Brüder über 10 Jahre drin waren. Und das hat so dieses Zusammenspiel halt wahnsinnig gefördert, dass vorne einer steht mit der Partitur, alles unter Kontrolle hat und wirklich wie bei einem Orchester, nur dass es halt nur rhythmische Instrumente sind. Und das alles so zusammenzuhalten, aufeinander zu hören, laut, leise, improvisieren auch in den vorgegebenen Stücken und so, da haben wir wahnsinnig viel gelernt, was das gemeinsame Spielen angeht. Und dieses, vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das Ende, doch es gibt nichts Schöneres als, oder ich weiß jetzt, das Texte war niemand stärker. Aber das jetzt auch auf Konzerten zu spielen oder das Konzert sogar damit zu eröffnen, wie wir das jetzt bei den beiden Konzerten gemacht haben, als du dabei warst, ist irgendwie schon so der erste kleine Gänsehautmoment für uns selber, weil das halt so viel aussagt für uns und auch gerade mit der Bandgeschichte so fest verwachsen ist. Mhm. Und deswegen, ja, ist dieses Lied auch was ganz Besonderes für uns. Also, aber ich fange, glaube ich, mal von vorne an. Also
das finde ich immer gut.
Man trifft sich, also im allerbesten Fall entsteht aus einer Freundschaft eine Band. Weil dann ist schon mal das Wichtigste gelegt, weil es ist wie in einer Beziehung, wenn man ein Kind erwartet, ist es halt die größte Probe für eine Band, so ein bisschen Erfolg zu kriegen. Weil dann stellt sich ja halt ganz schnell heraus, kann die Band das tragen oder können die Persönlichkeiten in der Band damit umgehen. So, und das ist ein ganz, also da scheitern schon ganz, ganz, ganz viele Bands dran, dass man dann sich halt nicht einig wird in der Band, so wie gehen wir jetzt mit dem Erfolg um, in welche Richtung gehen wir, ziehen wir unser Ding durch, warum wir uns mögen, warum wir dieses Projekt angefangen haben, wie weit lassen wir Einflüsse von außen zu, und da kommen wir schon ganz schnell wieder zum Produzenten und zur Plattenfirma. Da gibt's ja noch, Plattenfirma ist ja auch wahnsinnig aufgeteilt, da gibt's dann den A&R, dann gibt's den Produktmanager in und den Labelchef und so weiter, und die können alle, kommt darauf an, was für eine Plattenfirma das ist, was für einen Vertrag man unterzeichnet, wie die aufgestellt sind, die können alle Einfluss nehmen auf die Musik und auf das, ich hasse das Wort, aber wenn man über eine Plattenfirma spricht, dann kommt man um diesen Begriff nicht herum, um das Produkt, was man dann als Band nun mal ist und was man als Band auch abliefert in Form von Musik, Single, Album, EP, was auch immer. Da haben wir auch wirklich in den 17 Jahren Matzen und in den, ja keine Ahnung, 20, 22 Jahren, die wir jetzt da mit diesem Business ernsthaft zu tun haben, da haben wir wirklich alles erlebt und auch alle Klischees erlebt oder zumindest gesehen. Und waren halt, je mehr wir davon erlebt und gesehen haben, desto mehr haben wir gesagt, möchten wir selber machen. Wir haben immer unsere Produzenten selbst ausgesucht und das war dann eigentlich auch immer ein Miteinander produzieren. Es war jetzt nicht so, dass der Produzent sich hingesetzt hat, guck mal, was habt ihr denn? Lied A muss ich jetzt aber so hören. Der Refrain muss am Anfang schon zu hören sein. Das hört man so oft. Wo ist der Refrain? Refrain, Refrain, Refrain. Wir brauchen die Hook. Wo ist der Hit? Das sind alles so diese Phrasen. Und da war uns immer wichtig, dass wir da künstlerische Freiheit haben. Sowohl was die Plattenfirma angeht, als auch was den Produzenten angeht. Deswegen ist jetzt auch Sion unser Produzent, weil wir den einfach seit 30 Jahren kennen, weil das ein richtig, richtig guter Freund ist. Und zusammen mit Rudi Meier sind die einfach ein geniales Duo und wir sind uns da immer total einig. Und die hören einfach auf Musik und die hören einfach auf Feinheiten, die uns im Entstehungsprozess eines Songs einfach nicht so wichtig sind. Die haben aber nochmal einen anderen musikalischen Zugang dazu und sagen so, hey, wie wäre es, wenn ihr mal das und das ausprobiert? Und dann sind wir gemeinsam im Raum und probieren das aus. Und entweder das funkt oder das funkt nicht. Und das ist dann auch für alle in Ordnung. Und so funktioniert das Produzentsein bei uns. Was ich aber von Anfang an auch sagen muss, wir sind kein typisches, und ich benutze jetzt dieses Wort wieder, Produkt der Musikindustrie, sondern wir sind halt eine Rockband. Und ja, wir waren schon bei mehreren Major-Labels, aber wir fühlen uns schon immer auch trotzdem wie eine Indie-Band. Also wir haben natürlich sehr, sehr viel gefeiert, aber wir brauchten nicht wirklich einen Anlass dazu. Weil allein, dass das dann losging und funktioniert hat, war, also das erste Jahr oder die ersten Jahre waren eigentlich eine wirklich andauernde Party. Also das ist auch wieder das Glück, denn dass ich mit meinen Brüdern und mit meinen älteren Brüdern in einer Band spiele, ist, dass wir da auch auf uns aufgepasst haben. Mhm. So, wenn einer mal wirklich so drohte, das ist jetzt ein bisschen viel, pass mal ein bisschen auf. Und das hat dann auch schon gereicht. Also ich habe dann auch relativ bald rausgefunden, dass ich vor Konzerten einfach nichts trinken darf, weil ich dann nicht gut spielen kann. Und man merkt halt auch so, wenn man am Vortag bis morgens um 7 im Bus halt feiert, dann kann das Konzert am nächsten Tag nicht so gut sein. Und dann muss man halt einfach auch, also das war uns immer bewusst und das war uns allen immer wichtig, dass wir so gut wie möglich spielen müssen. Egal, ob das jetzt im Studio ist oder auf Tour oder auf irgendwelchen Showcases oder Promo-Sachen, das muss immer, wir müssen immer das Bestmögliche abliefern. Also wir haben unser Leben damit verbracht, gegen Atommüll zu demonstrieren und damit hören wir natürlich nicht auf. Und da ist es auch, da rufen wir dann keine Gage auf, sondern dann sagen wir, nehmt das Geld, behaltet das, steckt das in den Widerstand, wir kommen, zahlen unsere Crew selber und spielen und gucken, dass wir möglichst viele Menschen darauf aufmerksam machen, dass der Atomausstieg dann auch wirklich kommt und funktioniert. Mhm. Das kommt, auch wenn man, es kommt dann natürlich auch mal vor, dass man aufwacht, keine Ahnung, um 7, um 10, um 12 und dann wirklich so, ja, ich habe keinen Bock. Und dann steht man auf, dann trifft man die anderen und dann geht's eigentlich auch schon wieder. Man trägt sich dann so gegenseitig. Ist ganz, ganz einfach eigentlich. Also das ist dann so. Und spätestens beim Soundcheck, den wir auch schon immer gerne selber machen. Also weil unsere Crew war dann meinte dann, ja, ihr müsst den gar nicht selber machen, wir können das auch machen, weil wir wissen alles, wir wissen, wie ihr das haben wollt und wie wir das brauchen. Und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht und sind uns total doof vorgekommen, weil wir irgendwie, was machen wir denn den ganzen Tag? Wenn wir auf Tour sind, sind wir auf Tour und okay. Andere stört.
Hallo Indie, by the way.
Es tut mir gerade etwas schwer zu antworten, weil mein Hund gerade viel Liebe braucht. Wertekompass, ja, unbedingt. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist ganz viel. Früher vor allem, als wir uns selber noch nicht so sicher waren und heute auch immer noch, ist es unsere Mutter tatsächlich, der ja auch das Lied Kompass gewidmet ist. Und die ist schon immer, also manchmal unaufgefordert, wenn sie das Gefühl hat, jetzt muss sie ein bisschen aufpassen, jetzt entwickelt sich das in eine komische Richtung. Aber ganz oft auch einfach gefragt, dass wir einfach sagen, so das und das, die Frage steht im Raum, was meinst du? Und dann ist aber nicht das, was sie sagt, gesetzt, sondern das ist die Meinung fließt einfach ganz stark ein. Und dann der zweite Teil der Frage. So, jetzt gehst du mal weg. Der zweite Teil der Frage ist Kritik, wenn ich das richtig verstanden habe. Kritik ist schwer tatsächlich. Also mittlerweile geht's, aber so der erste Verriss hat schon richtig wehgetan. Also richtig doll, weil man steckt da sein Leben rein, sein Herzblut. Man versucht wirklich so gut es irgend geht, authentisch zu sein, was bei uns, Gott sei Dank, auch immer gut geklappt hat. Und dann kommt der erste Verriss, wo halt all das nicht nur in Frage gestellt wird, sondern auf persönliche Art, das ist natürlich dann auch keine gute Kritik, wenn sie persönlich ist, dann zerfetzt wird und wirklich so unsachlich in die Mangel genommen wird, dass es halt auch wehtut. Gerade weil es auf diese persönliche Ebene passiert. Und da muss man dann schnell lernen, das nicht zu nah, sondern gar nicht an sich anzulassen, weil das nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit den Problemen, die der Rezensent hat. Also es gibt natürlich Kritik, die berechtigt ist. Und da muss man dann lernen, das auseinanderzuhalten. Es geht auch, also die beste Kritik ist ja die, aus der man was ziehen kann und aus der man was lernen kann, im allerbesten Fall. Und das ist aber, das sind dann noch die Kritiken, das ist natürlich wahnsinnig schwer, so eine Kritik zu verfassen. Und das gilt sowohl für positive als auch für negative. Also mit einer überschwänglichen, positiven, persönlichen Kritik kann ich genauso wenig ziehen wie aus einer negativen. Aber wenn das eine begründete positive oder negative Kritik ist, dann kriegt die zum Nachdenken an und dann, ob bewusst oder unbewusst, macht das was mit einem. Ich finde es live immer gut, wenn das nicht genau klingt wie auf Platte. Das
finde ich auch.
Sonst ist das langweilig. Und da bei uns gibt es halt Temposchwankungen. Wenn das halt so, oder es ist halt auch wirklich oft so, dass Sebastian dann irgendwie ein Zeichen gibt und dann verlängern wir ein Part halt oder verlängern wir ein Lied oder werden auf einmal dynamisch ganz leise, weil es irgendwas gibt oder weil Sebastian auf irgendwas reagiert oder so. Und das kann man halt nicht machen, wenn das so eine durchprogrammierte, geklickte Show ist. So. Es gibt Bands auch, die ich kenne, da hat jedes Mitglied auf der Bühne das ganze Konzert lang einen Klick auf dem Ohr. Und ich bin halt alles so rastermäßig nacheinander durch. Wenn es für die passt, ist gut, aber für uns wäre das nichts. Das ist auch selten, dass wir bei zwei Konzerten hintereinander die gleiche Setlist spielen. Das kommt wirklich selten vor. Also eigentlich ändern wir, wenn es nur ein Song ist, und meistens aber sogar mehr. Aber wir fanden die selber, dass das Ziel so rund war und so Spaß gemacht hat, dass wir gesagt haben, nee, komm, ändern wir nicht, weil das hat so gut funktioniert.
Das stimmt.
Das war so auch so mit den Ups und Downs, Entschuldigung, mit den Höhen und Tiefen. war das so stimmig und so, dass wir gesagt haben, nee, komm, jetzt spielen wir die gleiche Setlist zweimal. Eine Ode an die Liebe zur Musik. Dass man, ja, und das ist, also als das Lied geschrieben wurde, war es noch nicht so krass, aber jetzt ist es ja schon viel verlangt, dass sich jemand 3 Minuten Zeit nimmt, um ein Lied zu hören. Mhm. Also das ist ja wirklich schon viel. Also gerade in Zeiten, und das spielt da alles mit rein, dieses Spotify-Algorithmus, dass die ersten 30 Sekunden was passieren muss. Also diese ganzen, die erfolgreichsten Spotify-Lieder haben alles das gleiche Schema. 10 Sekunden, dann passiert wieder was, dann nach 10 Sekunden passiert wieder was und nach 30 Sekunden ist es egal, weil dann zählt schon, der Mistkübel geht auf.
Ja. Ich weiß nicht warum.
Weil nach 30 Sekunden ist es halt gezählt als Stream und dann ist es egal, was passiert. Und das ist tatsächlich so. Und deswegen ist es heutzutage recht viel verlangt, von jemandem 3 Minuten seiner Zeit zu verlangen. Auf der anderen Seite muss das ja auch möglich sein.
Ja, also Podcast schenkt uns mehr als 3 Minuten.
Ja, und was neben der Musik zu tun ist, das kann im Grunde genommen jede Band für sich selbst entscheiden. Also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir möglichst wenig aus der Hand geben. Es war am Anfang relativ viel, weil da konnten wir selbst keine Videos schneiden, keine Videos drehen, da konnten wir auch unsere eigene Musik noch nicht so, doch wobei konnten wir schon, weil Perfektion, die erste Demo wurde ja auch veröffentlicht, aber da haben wir uns erst noch nicht zugetraut, ein Album selber zu machen. Und es kommt ja auch darauf an, ob man sich das selbst zutraut oder ob man viel zu ängstlich ist, was wir zum Teil immer noch sind. Deswegen haben wir auch noch kein eigenes Label, weil wir uns das einfach nicht trauen, weil wir uns das nicht zutrauen. Aber da lernt man ja auch mit der Zeit, also man darf halt auch nicht sich selbst nicht überschätzen, das meine ich, und auf einmal denkt, man kann jetzt alles machen, sondern es gibt auch, ich weiß auch heute noch, wen ich anrufen kann, wenn ich beim Musikschneider oder beim Filmschneiderprogramm nicht weiter weiß, dann bin ich mir auch nicht zu schade, mir da Hilfe zu holen. Genauso werde ich auch von anderen Leuten angerufen, also sag mal, du hast ja hier das und das gemacht, wie funktioniert denn das und so. Das muss halt möglich sein und so. Und das gehört auch, das ist auch ganz wichtig, das ist halt so, dass man sich nicht als Einzelkämpfer sieht, sondern dass man sich als Teil von einem ganz Großen sieht. Dass wir zwar einfordern, dass die Leute sich 3 Minuten Zeit nehmen sollen, um ein Lied von uns zu hören, aber im Grunde genommen spricht das für alles. Also man soll sich generell Zeit nehmen, um Kultur zu genießen. So, das kann man wirklich im weitesten Sinne sagen. Und das ist natürlich, sollen sich die Leute auch auf unsere Konzerte gehen und unsere Musik anhören, aber die sollen um Gottes Willen auch auf Lesung gehen, andere Konzerte besuchen, ins Kino gehen, ins Theater gehen und sich zu Hause Platten auflegen und Musik über Spotify hören oder egal wie, auf jeden Fall Kultur genießen. So, weil das ist einfach zu kurz gekommen. Und ja. Meine famous last words sind: Seid lieb.
Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at.